Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Tamara und Konsorten, so heißt ein Erzählungsband von Almut Klotz und von Reverend Christian Dabler. Der Band ist jetzt als Neuauflage im Verbrecherverlag erschienen. In einer der Erzählungen geht es um den jungen Ruven. Dieser Ruven, der mag keine anderen Kinder. Er puzzelt am liebsten. Schon als Schulkind ist er bei 10.000 Teile Puzzles angekommen. Und später als verheirateter Mann, da macht er heimlich Fotos von seiner Frau im Bett ihres Liebhabers und bastelt daraus große Puzzles. Sehr eigen dieser Ruven, anders eigen, aber immer eigen sind die Figuren in den anderen Erzählungen dieses Bandes. Die Musikerin und Schriftstellerin Almut Klotz ist 2013 gestorben und hier bei uns im Studio ist jetzt ihr Co-Autor Reverend Christian Dabler. Seien Sie willkommen, hallo.
Schönen guten Morgen.
Um diesen Amtstitel kurz zu erklären, Reverend ist ein Teil Ihres Künstlernamens.
Das ist tatsächlich Künstlername. Der kommt noch vom Orgelspiel und da habe ich mal den Spitznamen gekriegt als Jugendlicher wegen der Baptisten- und Soulmusik. Und dann war ich Rev und dann war es
dabei. Der ist geblieben, genau. Dieser Erzählungsband ist 2008 zum ersten Mal erschienen und Sie hatten vorher mit Ihrer Lebensgefährtin Almut Klotz schon einen Roman veröffentlicht und Sie erzählen jetzt in diesem Nachwort zu diesem Erzählungsband, dass dieser Roman auf gemischte Gefühle getroffen war, weil der so ernst war und ja, wollten Sie dann mit Tamara und Konsorten was Leichteres schreiben?
Ja, das war tatsächlich das ursprüngliche Ansinnen, dass wir gesagt haben, also wir haben ja auch parallel zu den Lesungen zu Manuel Zorn auch jeder selbst noch irgendwie eigene Lesungen gehabt und da hat man meistens doch irgendwie eher kurzweiligere Sachen und vielleicht auch ein bisschen mehr auf die 12, wo es auch mal was zum Lachen gibt und so. Und da war eigentlich die Idee, lass uns mal was Kurzweiliges rausbringen, Kunstgeschichten. Und da gab es eben auch schon ein paar Ideen und ja, ganz so leicht ist es dann doch wieder nicht geworden, wie wir das eigentlich wollten.
Ja, ich dachte dann auch, ja, was ist das jetzt, sagen wir mal, für eine Art Humor? Der kommt ja nicht daher, weil Ihre Figuren in den Erzählungen so leicht und heiter durchs Leben schreiten würden, sondern es ist eher der Humor der Groteske, weil im Leben der Figuren so schön viel schief geht, oder?
Ja, also vielleicht am ehesten noch, um das zu verbildlichen, sind es Figuren, die könnten auch aus einem Coen-Film sein, von den Coen-Brüdern, so die Filme. Das, vielleicht könnte man das da so ein bisschen ansiedeln, wie die Figuren sind. Aber nun haben wir den nicht als Vorbild gehabt oder so. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Parallele. Oder eben auch, wie ich es im Nachwort erwähne, die teilweise ja tragisch lustigen Loser der Stummfilm-Ära.
Ja, so. Ja, ja. Buster Keaton und solche
zum Beispiel,
Menschen. Ja. Ganz kurz noch zur Autorschaft. Almut Klotz und Sie stehen beide als Autoren auf dem Umschlag. Und dann gibt es aber eine editorische Notiz. Da werden die Erzählungen entweder Almut Klotz oder Ihnen zugeordnet. Haben Sie die jetzt getrennt geschrieben oder doch irgendwie zusammen?
Wir haben sie getrennt geschrieben und dann waren wir allerdings die Ersten, die es lektoriert haben. Das heißt, also es gab...
Also so gegenseitig.
Ja, es gab dann teils noch massive Eingriffe gegenseitig. Weil es ja auch unter unser beider Namen letztlich erschien. Also das Recht hatten wir uns dann schon zugestanden. Aber es ist bis auf diese letzte Geschichte, die aber auch ein Briefroman, Ping-Pong ist, hat jeder im Prinzip seine eigenen Geschichten gehabt.
Schauen wir mal auf einen Ihrer Helden. Ruven habe ich schon kurz vorgestellt, den mit der Leidenschaft fürs Puzzeln. Der ist ziemlich skurril als Figur. Also ich mochte den sehr, diesen Außenseiter. Wie viele Ihrer Figuren ja Außenseiter sind, was für ein Verhältnis haben Sie denn zu solchen Außenseitern?
Ja, also es ist so, dass Almut und ich natürlich wirklich stark kulturell vom 20. Jahrhundert geprägt sind. Und da war es eigentlich noch zumindest so wie wir sozialisiert sind, kulturell gang und gäbe, dass man Außenseiter eigentlich toll fand. Das war eigentlich eine Vorbildfunktion, so ein bisschen. Und dass eigentlich auch das ganze Film, Musik und auch Literatur, diese ganzen Bereiche sich sehr, sehr stark mit Außenseitern beschäftigt haben. Und ich glaube, das hatte auch einen gewissen Grund, weil so das 20. Jahrhundert das Jahrhundert war, wo sich die Massengesellschaft als solche manifestiert hat. Also es begann wohl im 19., würde ich sagen. Ich bin kein Soziologe oder so, aber und das ist, glaube ich, ein Gegenpol gewesen. Und ich glaube, dieses Bedürfnis, Außenseiterfiguren darzustellen, bei uns eben auch wiederum als Gegenbewegung dazu kam, dass wir das ein bisschen das Gefühl hatten, dass diese Randfiguren immer weniger rezipiert werden oder auch dargestellt werden.
Und dieser Rufen, also dieser ins Puzzeln und in die Einsamkeit vernarrte Mensch, hat er dann für Sie etwas ja Unangepasstes und in dem Sinne der Gesellschaft Widersprechendes oder ist das vorbei?
Naja, er hält sich raus. Das ist eigentlich der größte Widerspruch. Mhm. Also gerade als Kind, er beteiligt sich einfach nicht am sozialen Gefüge. Er will damit nichts zu tun haben und sucht sich eine eigene Welt, also eine komplett eigene Welt. Und ich glaube, das ist, die Geschichte ist ja von Almut auch eine große Sehnsucht von Almut gewesen. Diese eigene Welt, die mit dem Rest nichts zu tun hat. Das ist vielleicht auch, wenn man schreibt, sowieso so.
In dem Sinne ist er eigentlich ein Verwandter eines anderen großen Außenseiters oder berühmten Außenseiters der Literaturgeschichte, eben aus dem 19. Jahrhundert, der Schreiber Bartleby von Herman Melville, der ja auch sagt, I would prefer not to, also ich würde es lieber nicht tun, ich würde mich lieber raushalten. Das wäre dann ein früher Verwandter von ihrem Rufen.
Ja, Melville vor allen Dingen, was Melville natürlich da schon sehr gut erkannt hat und auch und letztlich verdeutlicht hat, das ist natürlich dann die Situation, der Schriftsteller, der nach außen geht und über Außenseiter schreibt und natürlich möchte, dass das möglichst viele Menschen lesen und einen Impuls setzen will, der ist ja auch schon wieder drinne oder er will ja auch schon wieder mit dem Fuß in die Tür. Und das ist ja eigentlich auch eine schmerzhafte Schizophrenie, die man da erlebt. Also und das ist natürlich in diesem Satz von Melville unglaublich gut.
Ja, ja. Und dieser Rufen, der scheint aber dann endgültig verloren zu sein, als er sich in eine Kleinfamilie einfügt. Und es gibt auch in ihrem Band eine schrille Geschichte, also schrill würde ich sagen, über den Besuch bei einer Freundin. Eine Freundin besucht eine ehemalige Freundin, die sich geradezu hysterisch in ihre Mutterrolle eingepasst hat. Also die klassische Kleinfamilie scheint so in den Erzählungen die schlimmste Zwangsjacke von allen zu sein.
Naja, das sind ja alleinerziehende Mütter in der Geschichte. Mhm. Rosi, ich glaube, da würde Almut jetzt auch großen Wert drauf legen, ja. Weil da ja auch einiges an Spitzen gegen das Modell auch nochmal so drinne sind. Nee, ich würde nicht sagen, die Kleinfamilie als solches ist bei Rufen geht es letztlich um eine Unterwerfung. Also er gibt seine Sonderrolle, die nimmt er noch einmal auf, als er seine Frau entlarvt, aber als dann die nächste Frau kommt. Und ich meine, der deprimierendste Satz in dem ganzen Buch ist, wie seine Mutter an der Tür steht und sagt, hey, wer hätte gedacht, dass Rufen mal ein richtiger Mann wird. Ne? Mhm. Also, und vorher wird ja beschrieben, wie er Affären hat und selbst sein Bruder mit dessen Frau betrügt und so. Und das steckt da alles so drinne, dann diese, also das angekommen im sozialen Leben voller Verlogenheit.
Sie haben zu zwei Ihrer Geschichten auch Songs geschrieben und ich würde mir gern einen mal anhören mit Ihnen zusammen. Der heißt wie eine Ihrer Erzählungen Heinz und den Song singt Almut Klotz.
Meine Tante Anna sagt immer, wenn sie einen im Kahn hat, was ist nur mit dir los? Du bist so öde wie die Tundra, von wem hast du das bloß? Schau dir mal den Heinz an, so will doch keiner sein. Nenn mich Tundra, nenn mich Tiger, nenn mich Heinz. Bitte komm hier, nicht mit Zielen, ich hab Heinz. Nenn mich Tundra, nenn mich Tiger, nenn mich Heinz. Eure Worte.
Niemand will so öde sein wie die Tundra, so öde wie Heinz. Das Lied Heinz von Almut Klotz und Reverend Christian Dabler. Ihr Erzählungsband Tamara und Konsorten ist jetzt in einer Neuauflage erschienen. Herr Dabler, das war Heinz jetzt in der Songfassung. Könnten Sie uns den oder besser die Heinz aus der Erzählung mal kurz vorstellen?
Ja, Heinz ist jemand, der ja, sag mal, vom gesellschaftlichen Leben sehr zurückgezogen lebt. Er baut Paletten in einem Industriehof im Hamburger Hafen. Und diese Palettenbauer gab es da früher tatsächlich. Also dieses Motiv kenne ich eben seit meiner Kindheit. Das waren wirklich Leute, die haben wirklich außerhalb der Gesellschaft letztlich gelebt. Und ich glaube nicht, dass die eine Steuererklärung gemacht haben oder dass da irgendwas registriert war oder so. Die haben diese Europaletten, die sie überall sehen, gebaut. Die hatten so ein Brandeisen dafür und eine Stichsäge und Holz. Und das fand ich schon immer sehr, sehr interessante Figuren. Also so die auch mit einer gewissen Selbstgenügsamkeit da wie in den kanadischen Wäldern quasi leben. Also so ein Industriegebiet im Hamburger Hafen, da ist nichts. Ne? Das ist schon...
Also noch eine Außenseiterfigur. Jetzt haben wir diesen Song gehört. Bei Ihnen überschneiden sich ja sowieso Literatur und Musik. Bei Albert Klotz war das auch so. Sie haben auch mit einer anderen Gruppe zusammen, machen Sie Musik, aber haben auch einen Roman herausgebracht. Was macht jetzt dieser Song eigentlich mit der Figur? Also bringt den auf den Punkt, der eben die Ödnis ist im Song?
Naja, er bringt die Entscheidung von den Heinz total auf den Punkt. Ne? Dass Heinz Heinz sein will und dass ihm das egal ist, was die anderen sagen. Oder überhaupt, es heißt ja, eure Pläne, eure Wörter sind mir gleich. Das interessiert mich alles nicht. Ne? Ich bin ich und wenn ich für euch so langweilig wie nur irgendwas bin. Ne? Und das ist ja auch in dieser Geschichte Heinz. Heinz kommt ja letztlich in die Versuchung einer Aufmerksamkeit, weil jemand über ihn schreiben möchte. Und kommt ja auch in Kontakt letztlich mit der medialen Welt oder mit der Musikwelt dadurch, dass ein Musikstudio hinten auf diesem Hof ist und beäugt das misstrauisch, aber nähert sich da so an und wird da auch nicht so dann mehr so ganz in Ruhe gelassen. Und sie findet das anfangs ja auch irgendwie ganz gut. Und bis es ja zu irgendeinem Punkt kommt, wo sie sagt, nee, ich will es nicht. Mhm. Ich will es wirklich nicht. Ich will hier meine Ruhe haben. Und das ist natürlich eine tolle Entscheidung, die wir vielleicht Almut und ich irgendwie auch beneidet haben oder bewundert haben. Also genau das Gegenteil von Rufen eigentlich.
Diesen Er-Sie-Übergang gab es jetzt, weil Heinz wird Heinz genannt, ist aber eine Frau.
Ja, die heißt eigentlich Sibylle.
Ja, genau. Wenn Sie jetzt so eine Kurzgeschichte schreiben, Heinz, und einen Songtext schreiben, Heinz, was unterscheidet dieses Schreiben eigentlich für Sie?
Dass die Kurzgeschichte oder ein Buch schreiben oder überhaupt einen längeren Text schreiben ist, muss schon reflektiver vor sich gehen als ein Songtext. Ich kann da jetzt eigentlich nur für mich sprechen, aber ich würde es eigentlich Almut auch ein bisschen unterstellen, dass bei uns beiden der Songtext eigentlich sehr unreflektiert geschrieben wird und eigentlich in seiner Bedeutung doch erst später einem selbst auch klar wird. Aha, aha. Ganz altmodisch. So ein bisschen wie Dylan das in seiner Dankesrede beschrieben hat, die er ja nur schriftlich verfasst hat für den Nobelpreis. Also,
da hat er was in dem Sinne gesagt.
Dass er sich als Medium sieht. Also wirklich ganz, ganz, ganz altmodisch. Und es ist also zumindest bei uns beiden lag in dem Sinne kein Konzept vor, denke ich, beim Songschreiben oder Songtexte schreiben.
Jetzt ist das Buch mit diesen Erzählungen wieder da. 15 Jahre nach dem ersten Erscheinen gibt es jetzt diese Neuauflage und auch 10 Jahre nach dem Tod Ihrer Lebensgefährtin und Mitautorin Almut Klotz. Was bedeutet Ihnen das, dass es dieses Buch jetzt wieder gibt?
Naja, von daher sehr viel, weil ich das schön finde, dass Ihre Stimme damit auch nochmal so in die Welt kommt. Weil ich dann wirklich auch nochmal baff war. Also das Tolle ist ja, wenn man Fan von seinem eigenen Buch sein kann, weil man es zu zweit geschrieben hat, dass man zumindest eine Hälfte unreflektiert toll finden kann oder auch reflektiert, aber quasi ein bisschen so einen Abstand hat oder einen größeren als zu den eigenen Sachen hat. Und ich finde, dass sie einfach eine wahnsinnig tolle Schreibe hatte und kenne kaum einen deutschsprachigen Autor, der so lakonisch ist wie sie und so, aber so zielgerichtet und punktgenau dabei schreibt und beschreibt und aber alles eben so, bei ihr können die schlimmsten Katastrophen passieren und es bleibt irgendwie lakonisch erträglich dadurch. Und das finde ich eine hohe Gabe bei ihr. Und das freut mich schon, dass das nochmal erhältlich dann ist.
Und Tamara und Konsorten heißt der Band mit Erzählungen von Almut Klotz und Reverend Christian Dabler, als Neuauflage im Verbrecherverlag erschienen, mit einer bislang unveröffentlichten Geschichte von Almut Klotz und einem Nachwort von Christian Dabler. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Ich bedanke mich für die Einladung. Tschüss.